Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute für einen Podcast mit Tim Pritlaff.
Meistens nervt es einfach nur. Ich will halt die Leute nicht nerven. Mein Angebot ist halt no bullshit. So. Nicht, dass ich auch mal was Falsches erzähle oder dass Leute mal anderer Meinung sein können. In der Meinung sind jetzt liege ich mal total falsch. Damit kann ich irgendwie leben. Aber ich will auch den Leuten jetzt nicht auch noch in meinem Angebot auch noch irgendwie noch mehr Bullshit geben, als sie sowieso schon irgendwie machen. Es soll ja auch mehr so eine Pause, ein Break von dem ganzen Rest sein.
Ich glaube, das war wahrscheinlich mein 70. Interview und trotzdem war ich selten so aufgeregt wie vor diesem Gespräch. Ich spreche heute mit Tim Pritlaff, der sowas ist wie der Urvater der deutschen Podcast-Landschaft. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die so früh mit Podcasting angefangen haben hierzulande und ich habe mich unfassbar gefreut, dass er sich mit dem Influence-Podcast überhaupt beschäftigt hat, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über eine Stunde zu plaudern, weil er sich eigentlich um sehr, sehr viele Dinge kümmert, aber eigentlich eher seltener um das Thema Influencer-Marketing, wie ihr gleich zu Beginn auch merken werdet. Er war ein bisschen skeptisch, ob er überhaupt der Richtige ist für dieses Format, aber ich bin mir sicher, ganz am Ende werdet ihr sehen, dass er perfekt hier reingepasst hat. Wir sprechen über Podcasts und wie wichtig Community-Building rund um Podcasts ist, wie man gute Podcasts macht, wie er vor allem auch als sehr, sehr einflussreiche Stimme in der deutschen Podcast-Landschaft sich über die letzten Jahrzehnte etabliert hat. Und er tut dies mit einem absoluten Gewicht seiner ganzen Vergangenheit in der Hinterhand, so könnte man sagen. Das tut er zum einen als Podcaster in zahlreichen großartigen Formaten. Meine großen Favoriten sind zum Beispiel Logbuch Netzpolitik, dann die Freak Show, News of the World, der Raumzeit-Podcast. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Formate, die er selber produziert hat, co-produziert hat, als Auftragsproduktion an den Start gebracht hat. Ebenso ist er aber auch ja als Entrepreneur tätig. Er hat Podlove an den Start gebracht. Das ist eine Open-Source-Plattform für Podcast-Hosting und Forenaufbau. Das Thema Community-Building zwischen Podcastern und Hörern ist eins seiner absoluten Herzensthemen. Das werdet ihr auch gleich im Podcast merken. Ebenso sprechen wir darüber, warum Tim Werbung in Podcasts unglaublich kritisch gegenübersteht und das für seine Formate niemals in Frage käme, was er zu Spotify zu sagen hat und warum er seine Podcasts dort nicht anmeldet und wie er insgesamt auf die, ich sag mal, Kommerzialisierung und Monetarisierung der deutschen Podcast-Landschaft blickt, die in den letzten 5 Jahren ja massiv an Fahrt aufgenommen hat und auf die wir hier vor allem mit unserer Marketingbrille immer, immer sehr, sehr gerne blicken. Also ich glaube, es ist rundum ein absolut gelungenes Gespräch. Ich bin, wie gesagt, unfassbar dankbar, dass mir dieses Format die Möglichkeit bietet, mit meinen Vorbildern zu sprechen, mit den Leuten, die ich bewundere und die meinen Weg in die Podcast-Landschaft auf jeden Fall maßgeblich vorbereitet und geebnet haben und mir überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, als Privatperson ein eigenes Format an den Start zu bringen. Dafür bin ich nicht nur Tim, sondern auch dieser ganzen Community, die hinter ihm steht und für die er repräsentativ heute hier ist, unfassbar dankbar. Und umso dankbarer, dass ihr jetzt auch Teil dieses schönen Gesprächs und dieses schönen Moments sein könnt. Ganz, ganz viel Freude im Podcast mit Tim Pritlaff. Hi Tim, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo Alina, alles gut.
Wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast hier. Du hast eben schon im Vorgespräch gesagt, dass das Thema Influencer eigentlich so gar nicht deine Welt ist und du nicht genau weißt, was deine Rolle hier sein könnte. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du dich darauf eingelassen hast, auf das kleine Abenteuer. Und für mich bist du tatsächlich auch eine Person, die mich auf meinem Weg sehr beeinflusst hat, weil du der erste Podcaster warst, den ich gehört habe, den ich im Ohr hatte, als ich mir noch gar nicht so richtig bewusst war, was das Format Podcast überhaupt ist. Und ich erzähle immer super stolz, dass ich zu einem der frühen Podcast-Hörer gehörte und sage dann immer so, ja, also ich habe schon 2012, 13 angefangen, bevor es alles cool wurde. Und ich glaube, du kannst da nur lachen, genau. Ich würde dich gerne mal so selber erzählen lassen. Wann hast du denn das erste Mal Podcasts gehört und auch dann eben selber welche aufgenommen? Weil ich habe allen, die deinen Namen nicht sofort auf Anhieb kannten, weil in meiner Bubble spielt die alte Podcast-Welt in Anführungszeichen, die erste Phase, sozusagen die erste Welle, noch nicht so eine große Rolle, habe ich immer gesagt, du bist so für mich der Podcast-Papst. So ein schlimmes Clickbaity-Wort. Aber sag's doch mal gerne in deinen Worten, wann hast du angefangen, dich überhaupt diesem Medium zu nähern und was war so dein Berührungspunkt?
Hängt so ein bisschen davon ab, wie man es bewertet. Also konkret, das Wort Podcast ist mir 2004, glaube ich, das erste Mal entgegengerutscht.
Das war ja so die Zeit, wo Weblogs gerade so ihr Hoch hatten. Und ich habe damals auch ein bisschen gebloggt, so ein bisschen an dieser deutschen Blogosphäre teilgenommen, die ja so ein bisschen auch so die Ursuppe ist von so einem Medienklüngel, der dann so zu Republika und all diesen ganzen Sachen geführt hat. Das war ganz interessant, aber ich habe halt auch gemerkt, so Text, naja, okay, irgendwann habe ich mich da leer geschrieben und dann war es das nicht so richtig. Aber mir gefiel halt dieses Distributionsmodell, dass man einfach vollkommen unabhängig von irgendeiner Plattform auf seinem eigenen Kanal was schreiben konnte und andere Leute konnten dem halt leicht folgen. Also das war ja im Prinzip auch so ein bisschen die Geburt von Syndication, RSS und diese ganzen Sachen, dieses Abo-Subscribe-Modell, was heute ja eigentlich immer noch überall ist, sogar auf YouTube. Es ist einfach das starke Konzept, was einfach Angebot und Nachfrage inhaltlicher Art zusammenführt auf dem Internet. Und das drückte sich halt in diesen Blogs aus und das fand ich halt irgendwie schon gut. Und 2004 kam dann eben bei mir auch diese Podcast-Geschichte an. Zu dem Zeitpunkt hatten sich in den USA schon ein paar Podcasts gebildet. Und da ich zu dem Zeitpunkt ja schon so 9 Jahre, 10 Jahre lang Chaos Radio gemacht hatte, also die Sendung vom CCC, die damals eben noch bei Fritz, diesem Radiosender in Berlin, einmal im Monat, immer so abends in diesem Talkradio-Segment, wo Leute normalerweise anrufen sollen, da war ich halt immer dabei und das fand ich halt irgendwie schon immer ganz geil. Und es ist immer ganz lustig, wenn ich dann heute so eine alte Sendung reinhöre. Der ganze Duktus, den wir da an den Tag gelegt haben, die Art und Weise, wie wir da auch mit den Leuten geredet haben, hatte halt herzlich wenig von Radio, aber eigentlich schon alles von Podcast.
Okay.
Und daher würde ich halt fast sagen, ich habe eigentlich 95 mit Podcasting angefangen, nur hieß es dann eben 10 Jahre lang nicht so. Wir hatten dann auch die Sendung irgendwann aufgezeichnet und auch zugänglich gemacht, also auf Servern hochgeladen und so weiter. Nur es fehlte halt noch dieses Bindeglied. Und dann kam halt irgendwie diese Podcasting, die einfach gesagt haben, hier gucke mal RSS, ganz tolle Idee für Blogs, da machen wir jetzt einfach nochmal einen Link rein und dann kann man eine Audiodatei runterladen. Und da war ich einfach so in unmittelbarer Schockstarre. Also es war einfach für mich, machte es nur so Bang. Und ich dachte mir so, ja geil, irgendwie Radio über diesen persönlichen Kanal, wo Leute einfach abonnieren können. Und es ist vollkommen egal, mit welcher Regelmäßigkeit man was macht. Das war's. Also da war ich einfach sofort verloren und habe dann halt angefangen, sehr intensiv ein halbes Jahr lang Podcasts zu hören. Also ich habe alles gehört, was bald rein nicht auf den Bäumen war, die ganze amerikanische und eben auch teilweise schon eben diese frühe deutsche Wolke. Es gab halt schon ein paar, die ein paar Angebote hatten. Es waren nicht viele, könnte man wirklich an 2 Händen abzählen, aber das habe ich mir halt alles angehört und habe mir halt so meine Gedanken gemacht, wie ich das für mich nutzbar machen könnte. Erster Gedanke war natürlich, dieses Chaos-Radio in irgendeiner Form ins Netz zu bringen, aber das dauerte dann auch nicht lange und ich bin schnell in so eigene Formatideen abgedriftet.
Mhm. Wer waren die Personen, die damals dann die ersten Podcaster waren, eben in dieser ersten Welle? Und gab es auch schon irgendwie so konkrete Themenschwerpunkte, gerade wenn es so wenige waren? Oder war das so wirklich einmal querbeet alles?
Ja, das ist ganz interessant. Ich fand, also man hat eigentlich gleich vom Start weg gemerkt, dass sich so gleich die Sachen etablieren, die im Prinzip auch heute noch da sind. Also mit Einschränkungen natürlich. Also Philipp Banse mit seinem Küchenradio war relativ früh dabei. Der hat, glaube ich, im März oder April 2005 dann die erste Sendung rausgehauen.
Er macht heute dann die Lage der Nation, ne? So für die.
Macht heute Lage der Nation, genau. Das war super. Also bei Philipp wusste man auch gleich von Anfang an, dass obwohl er auch im normalen Radio ist, der hat es gleich gecheckt. So. Mhm. Dann gab es halt, es gab so verschiedene Lager. Es gab so eine Berliner, so eine Münchner und so eine Nordrhein-Westfalen-Clique im Wesentlichen. Okay. Natürlich gab es überall irgendwelche Leute, aber da dickte das so ein bisschen zusammen. Dann gab es dann so Timo Hetzel in München, der ja heute noch irgendwie Bits und so macht. Wobei ich glaube, Bits und so selber fing noch ein bisschen später an. Aber das waren so alles so diese ersten Experimente. Es gab einen Wissenschaftspodcast, es gab dann die Annik Rubens, die dann halt so eigentlich dieses Personal Diary, ich erzähle euch mal was aus meinem Leben und so, was ich heute so gemacht habe und so, was sich ja gerade auf YouTube auch stark wiederfindet heute wieder. Ja, Technik, wie immer, ist natürlich ganz weit vorne gewesen. Ja, und wir haben dann halt so unser Chaos da mit dazu gekippt und ich habe dann ein bisschen experimentiert und bin dann halt relativ schnell auf diesen Dreh gekommen, dass eigentlich lange Interviewformate genau das sind, was A, gut zu mir passt und B, eigentlich niemand gemacht hat. Also das gab es auch in den USA nicht. Also es gab zwar Conversation, wie hieß das noch gleich, der Channel, der tatsächlich als Podcast sehr, sehr, sehr eine der frühesten Formate war, wo auch lange Gespräche waren, aber im Großen und Ganzen waren die meisten Podcast-Runden halt so 2, 3, 4, 5 Leute unterhalten sich.
Ah, okay, also kein jetzt war, ich glaube alleine, sondern eher Gruppen sozusagen.
Gab es auch, also ich fand das immer ganz faszinierend, wenn Leute so alleine Podcasts gemacht haben. Ich habe das auch probiert, aber ich habe das ganz schnell aufgegeben, ja, weil ich denke, dass einfach in diesem Dialogischen eine ganze Menge drinsteckt und es macht es einem natürlich dann auch in gewisser Hinsicht einfacher. Aber ich habe es nicht nur gemacht, weil es einfacher ist, sondern ich habe einfach gemerkt, weil ich finde, dass sehr viel mehr darüber rüberkommt, wenn man über Podcast Leute quasi an so einem Dialog teilhaben lässt, so einen Gedankengang, so wie wir das jetzt im Prinzip auch machen, weil es einem immer dann die Gelegenheit gibt, mitzudenken. Während so ein monologisches Ding kann halt auch einfach zu viel Druck erzeugen.
Ja.
Das merkt man ja auch im Radio immer wieder.
Absolut. Und über was hast du denn dann gesprochen konkret? Also wie bist du da überhaupt rangegangen? Hast du dir dann gedacht, ja gut, ich interessiere mich für, keine Ahnung, Technik, Netzpolitik, whatever und ich mache jetzt einfach mal und suche mir interessante, spannende Leute oder fange mit meinen Freunden und Kollegen an? Wie bist du da rangegangen?
Naja, ich hatte ja schon 10 Jahre lang Chaos Radio gemacht und da haben wir ja quasi von Monat zu Monat immer so einen anderen Themenschwerpunkt gehabt und im Prinzip aus dieser ganzen Internetwelt berichtet, was teilweise etwas obskur war, weil ich kann ja sagen, 1995 den Leuten über Internet irgendwie was zu berichten, das ist schon ziemlich nah am, keiner weiß, wovon du redest und was sind das für Leute und was wollen die überhaupt so, also das, diese Selbstverständlichkeit des Netzes, die war für uns halt schon damals real. Aber da waren wir natürlich irgendwie allein auf weiter Flur. Aber es war einfach ein super Recruiting-Tool für den Chaos Computer Club.
Auch weil gut.
Wir natürlich damit auch wirklich noch die Nerds rangezogen haben, die uns bisher noch nicht so direkt auf dem Zeiger hatten. Und durch diese persönliche Art haben wir natürlich dann auch diese nötige Nähe erzeugt, um die Leute heranzuholen. Und das, ja, das war hilfreich. Und mein erster Antrieb war halt, okay, ich will jetzt Chaos Radio irgendwie als Podcast machen. Also ich habe halt erstmal eine Webseite programmiert, die quasi überhaupt, weil es gab ja sozusagen keine Podcast-Plattformen. Also es [S2] Ja. [S1] Gab ja nichts. Wir hatten ja nichts. So, also habe ich das irgendwie was zusammengebaut, um halt Chaos Radio drauf zu machen. Und wie das so ist, dachte ich mir so, naja, also wenn man schon einen Podcast hat, dann muss man auch gleich noch was anderes anbieten. Also man muss natürlich sofort ein Podcast-Netzwerk haben, so völlig überdreht. Und dann habe ich halt Chaos Radio Express gegründet, was halt so ein bisschen die Idee war mit, jetzt machen wir noch was zwischendurch, ein Angebot zwischen immer diesen Monatssendungen, um irgendwie auf einen höheren Takt zu kommen, ohne dass ich ja viel drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich halt mit 3, 4, 5 Sachen rumexperimentiert, das kann man ja im Archiv immer noch sehr schön sehen, wie ich da herummeandert bin zwischen News vorlesen oder irgendwie Technik-Setup ausprobieren, bis ich dann schnell auf dieses Ding gekommen bin mit, ja, Dialoge, das ist es eigentlich. Und dann sind die Sendungen immer länger und länger und länger geworden, bis ich halt irgendwann 4 Stunden Interviews gemacht habe und gemerkt habe, so, ja, das ist auch wirklich die Essenz dessen, was so Podcasting erlaubt, so ermöglicht. Also das, oder was heißt die Essenz? Also das ist etwas, was so in der Form in keinem anderen Medium so möglich ist, dass die Leute das auch gerne hören, dass man das an die richtige Stelle einbaut im Leben, einfach dieses Offline, Audio-only hören, ohne dass man auf irgendein Bild starren muss. Das, finde ich, hat sich so sehr durchgesetzt und so bewiesen, weil jetzt so viele Leute verstanden haben, so, ja genau, Podcast, das ist das, was du haben willst. An der Haltestelle, in der Straßenbahn, im Auto, im Wartezimmer, in all diese ganzen toten Momente deines Lebens, wo du zwar so ein bisschen vor dich hingrübelst, aber eigentlich auch Bock hättest, jetzt mal ein bisschen inspiriert zu werden, weil dein Drumherum ist jetzt nicht so inspiriert. Ja, wenn du jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit fährst, hast du es halt irgendwann auch alles gesehen. So, ne? Und dann aber die ganze Zeit jetzt auf irgendein Video zu starren, ja, kann man machen, aber es ist eigentlich noch sehr viel geiler, die ganze Zeit so in die Ferne zu schauen und das mit dem zu verbinden, was man hört. Und gerade vor so ein paar Tagen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das Posting auch, es geistert schon seit Jahren rum. Was ist das für ein Meme? Das muss ich mal überlegen. How it feels to listen to podcasts, wo so ein Junge neben so einem Plakat sitzt, ich glaube, irgendeine Eiswerbung, wo so drei Mädels sich so nett miteinander unterhalten und er setzt sich einfach neben dieses Plakat, ja, und in diesem Foto so sitzt er so mit in dieser Runde, ne, ohne dass die was davon zu wissen. Und das trifft es wirklich so auf den Punkt, ne?
Ja.
Dass die Leute diese Nähe einfach spüren und dass einfach dieses persönliche Medium an der Stelle seine Kraft ausspielt. Und das ist das, was ich von Anfang an gefühlt habe. Und ich bin da halt auch rumgelaufen, habe gesagt, Leute, packt alles andere ein, Podcasting wird gewinnen und ihr werdet es alle sehen. Und die haben mich alle so angeschaut, als ob ich mal wieder einen Arztbesuch nötig hätte. Aber ich war da einfach finster davon überzeugt und weitgehend habe ich eigentlich auch recht behalten.
Ja, ich finde es total schön, wie du das jetzt gerade einfach mal einmal so erklärt hast, so dargelegt, so was der wirkliche Zauber von Podcast ist und was es eben auch zu sowas Einzigartigem macht. Ich hatte vor 2 Monaten ungefähr die Situation, dass ich in einem Workshop war, wo ich einer Kanzlei dabei helfen wollte, es war eine Steuerkanzlei, dabei helfen sollte, so ihr Potenzial im Bereich Podcasting so ein bisschen abzutasten. Ein Mitarbeiter hatte schon einen gestartet, dann ging es um die Diskussion, kann er das jetzt für die Kanzlei quasi mit deren Logo irgendwie machen, damit sie dann sozusagen darüber vielleicht neue Kontakte oder so generieren oder ein bisschen erklären, was sie so machen. Und das war unfassbar faszinierend, weil es irgendwann den Moment gab, wir hatten eine ganz tolle 3-stündige Präsentation, Workshop, Elemente vorbereitet, irgendwie so ganz am Anfang kam so der Punkt so, ja, Marketingverantwortliche, Partner von der Kanzlei, so die Entscheider waren am Tisch. Und dann kam raus, keiner von denen hat Podcasts überhaupt gehört oder wusste, was es ist. Also sie wussten ungefähr, klar, Podcast, interessant, ja, also, aber was, also warum hört man das eigentlich? Und wir saßen da und dachten uns so, oh Gott, also auf die Frage haben wir uns jetzt so eigentlich nicht eingestellt. Wir dachten, dass schon mal alle irgendwie so voll drin sind im Game, weil wir halt auch in unserer Bubble hingen und diese Frage sich gar nicht mehr gestellt hat. Also so wundervoll einmal rangebracht, weil auch die Frage so war, wo würde ich das denn dann hören? Also ich meine, wann schafft man das denn, wenn das dann über eine Stunde geht? Also ja, es war genau dieser Moment und ich dachte mir so, wow, okay, es hören schon viele Leute, aber es ist auch immer noch nötig, das einmal so schön runterzubrechen und die Leute so mitzunehmen und ihnen zu zeigen, hey, auch du kannst zum Podcast-Hörer werden. Aber es ist echt schwer, es jemandem zu erklären, sozusagen so, erzähl den Blinden von der Farbe, der gar nicht weiß, was der Zauber ist. Vor allem, wenn man ihn dann überzeugen will, selber ein Format zu machen. Das ist dann quasi so ein Step. Ja. Da müsste man ganz woanders ansetzen eigentlich.
Ich denke, dieses Selbsthören und da reinfallen ist ein ganz wichtiges Ding. Und natürlich ist das für viele Leute auch so eine Hürde immer noch. Weil sie denken so, oh, was? 3 Stunden, so, ne?
Genau.
Wenn sie diesen Schritt nie gegangen sind, zu merken, ja, wie kurz 3 Stunden sein können, dann ist da auch meistens nicht viel zu holen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt wie kein Medium, ne? Es ist nicht für jeden, ganz klar. Ne? Entweder hast du einen Lebenswandel oder irgendwie dein Attention Span spielt dir da Streiche, aber trotzdem, es passt dann doch wirklich bei vielen und vor allem, wenn man dann halt das gemerkt hat, was es so bewirkt in einem, naja, dann lässt einen das irgendwie sowieso nicht mehr los. Also ich habe halt am Anfang extrem viel so Podcasts aus der amerikanischen schwulen Szene gehört.
Das habe ich mal gehört, dass du das erzählt hast, ja.
Ja, und weil die natürlich mehr oder weniger automatisch auf diesen Zug schnell aufgesprungen sind, weil kannst du dir in etwa vorstellen, welche Chancen solche Themen im öffentlichen Radio in den USA haben. Ne? Und die waren da einfach sehr adaptiv unterwegs und es war dann halt eben, wie man das eben dann auch von so einer Szene erwarten würde, unfassbar unterhaltsam. Also es war einfach, wenn du es erstmal mit Leuten zu tun hast, die einfach so gewisse Schamgrenzen einerseits nicht kennen, ja, wirklich was mitzuteilen haben, aber dann auch irgendwie eine Kultur ohnehin leben, die sehr spaßorientiert ist dann passt das natürlich wunderbar. Und das war einfach faszinierend, dazu zu hören und da sich dann irgendwie auch als Teil zu fühlen. Und dann gab es auch noch so einen Moment, wo der Lebenspartner von dem Host, den ich jetzt meistens gehört habe, Krebs bekommen hat und dann in der Folge auch gestorben ist. Und es wurde über Monate in diese Sendung eingebaut, fast wie so ein Rollenspiel. Ja. Und dann hörte ich natürlich auch so dieses ganze Netzwerk und andere Podcaster, die das dann betroffen hat. Und dann kam der eine und meinte so, ja, Leute, ich habe euch noch nie um irgendwas gebeten, so, aber ich brauche jetzt echt unbedingt mal Kohle, weil ich muss unbedingt auf diese Beerdigung fliegen, weil das mir jetzt total wichtig. Ich habe ihn irgendwie in meinem Leben noch nie gesehen. Wir haben immer nur zusammen irgendwie Podcasts gemacht über die Ferne. So, und ich natürlich auch gleich zack sofort was gespendet. Zwei Tage später kam er halt irgendwie nochmal raus und meinte so, es ist unfassbar, aber irgendwie, es hat keine 24 Stunden gedauert und die Kohle ist zusammen, weißt du? Und nur noch dachte so, ja, bam, irgendwie, ne? Ja. So, von Leuten, die er auch noch nie gesehen hat. Und das war dann irgendwie, und dann ging das natürlich dann noch weiter, weil das dann auch diese ganze Beerdigung wurde dann irgendwie dann noch in diese Sendung eingebaut und es war einfach unfassbar und ich fühlte mich so Teil eines extrem familiären Organismus in dem Moment, mit dem ich nichts zu tun habe. Also in einem anderen Kontinent sich abspielt und so weiter. Also diese Nähe, diese Intensität, dieses, wie man das selber auch fühlt und mitfühlt und so. Und das hätte ich mir irgendwie mit keinem anderen Medium auch nur ansatzweise so vorstellen können, dass das so kommt. Und ja, das waren alles so, weil es jetzt nicht für irgendwas ausschlaggebend, aber es sind einfach so Sachen, die am laufenden Meter passiert sind. Und das hat mich natürlich auch weiterhin bestärkt, diesen Weg fortzusetzen. Und mir war vor allem klar, dass das auch ein Medium ist, was sehr viel mehr als andere Sachen über eine Community sich definiert und weniger über normale Marktmechanismen.
Ja, auf jeden Fall. Auch das mit der emotionalen Nähe kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das jetzt so, also ich habe super lange auch seit der ersten Folge den Aufwachen-Podcast gehört und die haben ja auch immer, also Thilo Jung und Stefan Schulz, immer sehr lange Folgen gemacht, teilweise zweimal die Woche, sodass man irgendwie 4 bis 6 Stunden die in der Woche im Ohr hatte. Und jetzt haben sie dieses Jahr aufgehört und es war der erste Podcast, den ich so intensiv gehört habe, der auseinandergegangen ist, zu sagen. Und ich saß, glaube ich, ganz bei der ersten Folge, als sie das verkündet haben, ich saß weinend im Badezimmer und dachte so, Gott, wie soll es weitergehen? Es war so, noch nicht mal jetzt so, kein Heulkrampf oder so, aber es war einfach, ich war so traurig. Das war so, oh mein Gott, es wird es nie wieder in der Form geben. Ich konnte mir dann auch, ich habe eben noch mit einem Kollegen geredet, dem es genauso ging. Die haben danach noch 5 Folgen gemacht. Das war sozusagen das große Finale. Ich konnte nicht mehr zuhören. Es war so traurig. Es hat mich so verletzt.
Das ist so wie, oh Gott, meine Eltern lassen sich scheiden.
Meine Eltern haben sich getrennt und es war wirklich so, dass ich dachte, ja, okay, so fühlt sich das an, wenn die jetzt auch noch gehen. Also so, oh Gott, es war wirklich tragisch. Ja, wo du so weißt, ne, ist okay, selbst wenn es im Guten ist, aber oh fuck, es ist trotzdem scheiße. Und ja, genau so. Und ich bin, glaube ich, noch in so einer Denial-Phase. Ich tue jetzt gerade immer noch so, als gäbe es den Podcast und höre mir nochmal alte Folgen an. Aber ja, bin ich voll dabei. Und das glaube ich auch natürlich. Ich glaube, es gibt vielleicht auch Leute, die mit gewissen YouTubern irgendwie so attached sind oder so oder bei Instagram dann auch total ausrasten würden. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn man denen wirklich stundenlang eben auch so ungefiltert dabei zusehen kann, irgendwie, wenn sie interagieren oder reden, also gerade bei so Talk-Formaten, das ist doch nochmal was anderes, was der Podcast eben transportieren kann. Du hast ja dann im Endeffekt auch wirklich das so professionalisiert, auch schon an frühen Stufen, oder? Du hast ja gerade schon gesagt, wolltest dein Netzwerk aufbauen, hast auch dein eigenes Podcast-Studio gegründet. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie du das dann zu deinem Job gemacht hast? Ich habe letztens noch mein Freund gefragt, so, was macht Tim eigentlich beruflich? Und so, ja, also ich glaube, der ist Podcaster. Okay, cool. Wie kann man das sozusagen so zu seinem Job machen? Und wie bist du daran gegangen?
Ja, also ich bin vor allem nicht so rangegangen, dass ich das zu meinem Job machen wollen würde. Also ich habe mit dem Wort Job ohnehin so ein bisschen meine Probleme. Ich habe halt immer irgendwie so Dinge gemacht in meinem Leben, wo es mal schwierig war zu beschreiben, was das jetzt eigentlich genau ist oder weil ich mir das eigentlich immer irgendwie so selbst erwirtschaftet habe. So. Ich wusste nur 2005, dass
ich das unbedingt machen wollte. Und es ist dann eigentlich vollkommen getrennt von diesem Geldgedanken gewesen erstmal. Ich musste das einfach tun. Es ging einfach nicht anders. Und ohne dass ich jetzt ein spezielles Ziel gehabt hätte. Aber ich habe dann natürlich irgendwann, ich habe dann meine Tätigkeit, die ich damals gemacht habe, habe ich dann sein lassen, haben sich ein paar Sachen bei mir geändert, Kit bekommen und so. Und dann, naja, gut, musst du mir natürlich schon ein bisschen Gedanken machen, wo kommt jetzt irgendwie Kohle in dein Leben? Und habe dann also es sind eigentlich zwei Sachen passiert. Einerseits habe ich halt so eine Auftrags-Podcast-Serie gemacht, so in meinem Style für Aktion Mensch. Da hatte ich irgendwie mal so Bekanntschaft geschlossen. Das hat ganz gut funktioniert. Da dachte ich mir so, ja, okay, gut, das könnte jetzt irgendwie so ein Weg sein, dass man sich da quasi mehr so als Moderator verdingt. Aber ich habe ja so meine eigenen Podcasts auch, damit habe ich ja angefangen, die vorangetrieben, und es war mir eigentlich irgendwie wichtiger. Und dann gab es irgendwie so einen Moment auf der ersten Republika, die stattfand, dann ist dann irgendwie auf der After-Hour-Party ist mir irgendwie meine Tasche geklaut worden. Und da war dann mein Laptop drin. Und so. Das ist natürlich immer ganz schlimm, sowas. Mhm. Und ja, ich so geblockt und dann so, ja, Leute, irgendwie, ihr hattet ja schon immer mal gefragt, ob ihr irgendwas spenden könnt. So, und dann habe ich aber immer gesagt, so, ja, nee, lass mal sein, weil ich habe in dem Sinne kein Versprechen hier abzugeben, was ich mache. Ich bin hier noch am Experimentieren und so. Und dann meinte ich aber nur so, naja, okay, also falls ihr jetzt unbedingt spenden wollt, jetzt wäre vielleicht gerade mal eine ganz gute Gelegenheit, weil Rechner weg und so, und dann kann ich halt irgendwie auch nicht mehr podcasten. Mhm. Und dann dauerte das irgendwie nicht lange und die Kohle war, ich glaube, innerhalb einer Woche für diesen neuen Rechner wieder da. Und ich dachte mir so, aha, okay, so, cool. Und viele so, ja, damit du halt wieder irgendwie Sendungen machen kannst. Und dann merkte ich so, okay, alles klar, da scheint irgendwie doch so eine gewisse Bindung da zu sein. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe dann halt einfach gemerkt, so, okay, gut, ich muss wahrscheinlich einfach nur meinen Weg weitergehen. Ich muss gar nicht versuchen, jetzt hier irgendwie da einen Job draus zu machen, sondern ich mache einfach das, wie ich es bisher auch gemacht habe, und ich mache es halt einfach immer weiter und ändere das so, wie ich das für richtig halte, und baue mir darüber so eine Community auf, die offensichtlich in der Lage und bereit ist, mich in irgendeiner Form auch finanziell mitzutragen. Mhm. Ja, und das funktioniert. So.
Wie hast du die aufgebaut oder auch irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, noch abseits des Podcasts sozusagen dann eben auch eine Interaktion ermöglicht und eben auch dann, keine Ahnung, deine Kontodaten, wo hast du die platziert? War das dann auf deinem Blog sozusagen oder wo war die Anlaufstelle, wo ihr euch getroffen habt als Community?
Ja, na gut, man muss sagen, ich hab vielleicht so ein bisschen einen Headstart gehabt, weil ich ja vorher im CCC so eine gewisse Sichtbarkeit hatte, dadurch, dass ich da das Veranstaltungsmanagement war und Veranstaltungen eröffnet habe und so. Also ich habe jetzt nicht so komplett bei Null angefangen, dass jetzt irgendjemand gewesen wäre, der so aus dem Nichts kam. Wobei ich eben auch sagen würde, wenn man ein ordentliches Podcast-Angebot hat, kann man auch aus dem Nichts genauso eine Community aufbauen. Das ist immer nur die Frage, wie man damit umgeht, wie man nach außen spricht. Und gut, mein Angebot war ja relativ klar. Ich mache irgendwie Sachen, die ich für interessant halte, und wenn ihr die auch für interessant haltet, dann super, dann läuft das ja irgendwie hier. Ja, habe ich das dann aufgebaut. Also es sind dann halt einfach irgendwie mit der Zeit immer mehr Leute geworden. Ich habe Hörertreffen gemacht, das war ganz interessant. Das war auch eine Anregung aus der Community. Also man muss halt einfach nur zuhören. Das ist halt eigentlich genau das Ding, wie bei Podcasts auch. Also du kannst keinen guten Podcast machen, wenn du nicht gut zuhören kannst. Und man muss natürlich dann auch auf die Leute hören, die da Feedback geben, egal ob es jetzt Lob oder Kritik ist, und ein Gefühl dafür bekommen, wer das eigentlich ist, den das so interessiert. Da waren diese Hörertreffen eigentlich immer sehr interessant, weil halt wirklich, ich habe immer aufgeschrieben, wie viele Leute so kamen, und ich glaube, ich habe heute irgendwie so über 1700 Leute mal getroffen.
Wow, ja.
Mit jeder Person mal so 5 Minuten unterhalten. Mhm. Und dadurch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl und Gespür zu haben, welcher Schlag Mensch so bei mir andockt. Und das ist ziemlich breit gestreut so, aber ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Sachen, wie man das generalisieren kann. Also sind Leute, die einfach Interesse an Neuem haben, die ihre Zeit auch ein bisschen bewusster steuern, die natürlich klar alle Podcasts irgendwie aus diesen schon genannten Gründen mögen. Ja, und die sich einfach wohlfühlen in der Art und Weise, wie ich das mache. Und da kann ich das ja nicht beschreiben. Und dementsprechend versuche ich halt auch immer, Sachen anzubieten, von denen ich denke, dass es eben auch für alle interessant sein kann. Auf eine Art und Weise, wie es für alle interessant ist und eben auch sonst so. Aber ich muss immer wieder feststellen, eigentlich reicht es schon fast, wenn man sagt, mich interessiert das, dann wird es wahrscheinlich auch andere interessieren.
Mhm. Über was hast du denn dann so gesprochen? Was waren so konkrete Podcast-Formate? Du hast ja auch wirklich verschiedene sozusagen. Ne? Also ich habe News of the World von dir sehr gerne gehört. Die Freakshow findet in meinem Haushalt sehr intensiv statt. Kannst du da mal so ein bisschen eingrenzen, so wie viele verschiedene sind das ungefähr und über was sprichst du jeweils?
Ich muss immer wieder zählen irgendwie. Ich vergesse das immer selber. Also angefangen hat ja alles mit diesem Chaos Radio Express, beziehungsweise genau. Hat es dann irgendwann umbenannt in CRI, ne? Also die alte Abkürzung quasi genommen, weil ich wollte das Chaos Radio raus haben, um klarzumachen, dass das jetzt eben nicht mehr so ein CCC-Projekt ist. Und dann kam halt die Freakshow, früher hieß Mobile Max, halt einfach so eine Technik-Quatschrunde. Dann war, glaube ich, das nächste war halt Not Safe for Work, was mit dem Holgi Holger Klein zusammen gemacht habe. Weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Das war schon wirklich gehobener Unsinn. Also da haben wir wirklich einfach wirklich uns von unserer albernsten Seite gezeigt. Und das hatte dann schon nochmal so ein eigenes Kult-Following. So, weiß nicht, kennst du Holgi?
Ich kenne Holgi, aber ich habe nicht euer Format gehört.
Eine sehr ausladende, brachiale Kommunikationskultur und das hat sich, sagen wir mal, so im Dialog mit mir ganz gut ergänzt und ja, wir waren dann halt einfach so die zwei weißen Dudes, die im Internet irgendwie so sich über alles lustig gemacht haben, was bei drei nicht auf Bäumen war und das hat viele Freunde gefunden. Es war sehr intensiv, weil wir halt irgendwie alle 14 Tage uns quasi so ein bisschen über unser Leben informiert haben gegenseitig und ja, die Absurdität des Lebens und vor allem die Absurdität des Internets so ein bisschen immer in den Mittelpunkt gestellt haben. Und damit explodierte das dann irgendwie auch alles so. Ich habe dann noch verschiedene andere Formate später nachgereicht. In einem Minus mache ich zusammen Logbuch Netzpolitik, was halt jetzt mal so ganz konkret so, okay, ich wusste halt so, okay, Netzpolitik, das ist jetzt eigentlich mal wichtig, da muss man mal was machen, das reicht nicht nur, wenn man das liest. Da habe ich mir halt den Linus geschnappt, das war auch sehr erfolgreich, das läuft ja noch bis heute. Und dann gab es halt vor allem noch diese Wissenschaftslinie. Ich habe dann diesen Raumzeit-Podcast gestartet über Raumfahrt, das war eine sehr gute Idee, das ist eigentlich fast mit meinem Lieblingsformat, weil es einfach geile Themen sind, einfach über Universum zu quatschen. Und jetzt eben als letzte wirklich verbleibende Auftragssache, die ich noch mache, halt zusammen mit dem Stifterverband, den Forschergeist, wo es halt auch um Wissenschaft geht, aber nochmal ein bisschen anderen Spin. Ja. News of the World habe ich jetzt auch wieder aufgenommen, ja. Nach ein paar Jahren, weil hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben gerade. Ja.
Ja.
Also, und jetzt halt noch UKW als neuer Podcast seit 2 Jahren, der nochmal so ein anderer Kanal werden soll.
Man merkt, dass du ja da schon so dein Ding durchziehst. Du hast eben auch gesagt, Feedback der Community spielt auf jeden Fall natürlich eine Rolle. Man muss immer gut zuhören. Inwiefern hast du da so deinen Mix gefunden, irgendwie deine eigenen Entscheidungen zu treffen, was jetzt interessant ist und was nicht, aber andererseits auch diese Community-Elemente mit einfließen zu lassen, ohne sich davon jetzt zu sehr in eine gewisse Richtung drängen zu lassen oder so? Oder hattest du das Problem nie, weil du so viele unterschiedliche Communities jeweils pro Podcast hast?
Ich habe nicht den Eindruck, dass mich irgendjemand in irgendwas drängen wollen würde oder geschweige denn, dass ich Gefahr laufen würde, mich von irgendjemandem in irgendwas drängen zu lassen. Also nicht jeder Vorschlag, der jetzt kommt, finde ich, den muss ich jetzt aufgreifen oder so. Aber man spürt halt schon, was irgendwie interessant ist und was nicht interessant ist. So. Und ich weiß nicht, wie ich das benennen soll. Es ist für mich irgendwie, glaube ich, es geht mir mehr darum, rauszufinden, wie sind die Leute drauf, als dass es jetzt immer um den konkreten Vorschlag geht. Es gibt natürlich manchmal einfach praktische Vorschläge, wie zum Beispiel diesen, ja, willst du nicht mal ein Hörertreffen machen, wenn du sowieso gerade irgendwo in der Stadt bist, hätte irgendwie angekündigt, dass ich in Osnabrück bin oder so. Dann kam halt dieser Vorschlag und ich so, ja, okay, alles klar, kann man ja mal machen. Und das war eine verdammt gute Idee. Ja, also einfach zuhören. Da kann man eigentlich gar nichts zu sagen.
Ja. Wenn wir jetzt so auf diesen Weg oder deinen Weg vor allem blicken, dann ist das ja etwas, was wirklich so mit dem Ursprung des Podcastings in Deutschland wirklich sehr eng verwoben ist und zusammenhängt. Du hast das alles wundervoll erklärt oder haben wir jetzt gesagt. Ich erkläre das manchmal Leuten so, die ganz neu in diesem Feld sind, dass es für mich immer so zwei Podcast-Welten gibt. Es gibt die alte Welt, in Anführungszeichen, ohne das jetzt quasi als irgendwie was Schlechtes zu bezeichnen, so die Ursprungswelt. Und dann die neue Podcast-Welt. Damit sehe ich dann so die ganzen Leute, die mit dem Hype-Train gefahren sind und halt auf einmal, ich weiß nicht, was der Auslöser dafür war, aber dafür gesorgt haben, dass wir uns jetzt gerade in diesem Ozean aus unterschiedlichsten Podcasts wiederfinden, wo Unternehmen, Promis, Politiker, alle möglichen Leute auf einmal ihr eigenes Format machen. Auch Leute wie ich natürlich, wo jeder auf einmal loslegt. Ja. Du hast aber tatsächlich, glaube ich, das mal in deiner Keynote auf der Subscribe eher als die dritte Welle bezeichnet, was ich ganz interessant fand. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen, wie du jetzt gerade irgendwie auf diese Hype-Welle schaust und ob du das tatsächlich in so Phasen einteilst oder wie du darauf blickst, was mit Podcasting insgesamt in Deutschland passiert ist.
Ja, ich habe es halt die dritte Welle genannt, weil es so in meiner Wahrnehmung die dritte Welle war. Mittlerweile ist diese dritte Welle halt so stark geworden, dass man vielleicht die anderen beiden gar nicht mehr so richtig unterscheidet. Das allererste war halt, als es das überhaupt gab. So, es gab halt so einen ganz, ganz, ganz früh Hype, einfach weil das auf einmal möglich war. Ich identifiziere das immer so als die drei Medienjahre. Also es kam so 2004, ging das los, und dann war dann auf einmal Weblogs das Ding. Oh, Weblogs. Man kann Texte im Internet veröffentlichen, ja.
Ja.
Geil. Unglaublich. So. Wird es die Zeitungsindustrie irgendwie, weißt du, ruinieren? Ja, dann so, ja, nee, nicht wirklich, aber dann doch vielleicht schon und so. Naja, und dann ist die Diskussion dann immer wieder weg. Dann ging es im nächsten Jahr dann halt los mit Podcasts. So, ah, oh Gott, man kann Audio im Internet veröffentlichen. Also immer so dieses, oh mein Gott, das Internet kann Dinge. So, ja, habe ich schon lange Zeit gesagt, dass es das kann. Jetzt habt ihr es halt auch entdeckt. Und dann wird es halt erstmal wieder groß. Das sind dann diese typischen Hype-Cycles. Ja. Ne? Man findet es immer wieder bei allem. Irgendwie der mediale Konsens ist, ah, okay, das, jetzt haben alle meine Kollegen auch darüber berichtet, also muss es irgendwas sein. Das ist einfach so eine selbstinduzierte Bedeutung an der Stelle. Und dann legt man sich das auf Wiedervorlage und stellt fest, oh, in 6 Monaten funktioniert die Welt aber immer noch so, wie wir das bisher gekannt haben. Kann ja nichts gewesen sein. Und dann wird das erstmal wieder ad acta gelegt und dann wird 2 Jahre nicht drüber berichtet. Und so war es dann halt auch beim Podcasting. Und dann kam es halt ein paar Jahre später wieder hoch, so nach dem Motto, irgendjemand hat sich das jetzt wieder angeschaut, so, oh, ich habe gerade mal ins Internet geguckt, es gibt immer noch Podcasts. Was erlaube, ja, und dann gab es halt wieder so einen Hype-Cycle, so, oh, das gibt's immer noch, vielleicht ist es ja doch nicht so scheiße, muss ja was dran sein, und dann wird da halt wieder durchgehechelt und dann war es das. Naja, und dann kam halt irgendwann, wie das eben immer so läuft, ne, irgendwas ist dann mal sehr erfolgreich und springt so eine gewisse Hürde, in dem Fall war es halt dann dieser Serial-Podcast, weil dann auf einmal so 1 Million Hörer. So. Bei 1 Million ticken natürlich dann gleich alle wieder aus. Aber das hatte dann eben diesen Effekt, dass diesmal wirklich alle mal genau hingeschaut haben. Und vor allem, was am Ende wahrscheinlich auch viel wichtiger ist dabei, als ich mit dem Podcasting angefangen habe, war klar, dass erstmal die Bedingungen dafür eigentlich nicht gut sind. Ich meine, das hieß, du hast einen iPod, den musst du an deinen Rechner anschließen, dann wird das irgendwie rübergesinkt. Das war einfach schwierig. Dann Internet, Zugang überhaupt? Wer hatte den schon? Und dann war es 100 Megabyte runterladen, willst du mich arm machen und so weiter.
Ja.
Also das war klar, dass es eben erstmal bestimmte Dinge geben musste. Und das war dann halt nach 10 Jahren soweit. Es gab Internet, die Leute waren bereit dafür zu bezahlen, die hatten alle Smartphones, es gab einen App Store. All so eine Sachen gab es ja vorher einfach nicht. Und Flatrates und der ganze Klimbim. So. Und irgendwann war das dann einfach so einfach zu benutzen und Podcast-Apps hatten so, ne, so eine gewisse Einfachheit und in zunehmendem Maße war auch genug Leuten klar, wie das an sich funktioniert, dass man mal eben jemanden fragen konnte. So, und dann war das einfach unvermeidlich, dass es irgendwann diesen Punkt erreicht. So, und warum sollten auch jetzt nicht alle podcasten? So, das bloggen ja auch alle. Das haben auch alle eine E-Mail-Adresse und einen Twitter-Account. Also sollen sie auch alle podcasten. Wenn ja auch wieder viele damit aufhören, weil sie, was weiß ich, weil sie da ihre Ziele nicht erreicht sehen. Wer es halt schon immer als Hobby gemacht hat und sowieso immer schon gemocht hat, für den war das ja noch nie so wichtig.
Ja.
Ja, und dann gibt's halt immer die Leute, die das, sagen wir mal, besonders intensiv machen und vielleicht auch, weil sie es auf eine bestimmte Art und Weise machen oder eben besonders lange machen, da eben so ein Standing haben in so einer eigenen Community und sich damit auch halten können, auch jenseits aller kommerziellen Logiken.
Also insgesamt ist es schon etwas, was du voll begrüßt, weil es gibt ja manchmal auch diesen Effekt, irgendwie, wenn man selber so, keine Ahnung, du bist jetzt nicht jemand, der das irgendwie früh entdeckt hat oder ne, ist nicht vergleichbar, ja, aber
eine Hochnäsigkeit, ne, das hat man oft, aber warum nicht? Also ich meine, ich habe früher mal gesagt, Leute, macht das, ist geil, und jetzt machen das alle, da werde ich mich ja jetzt nicht drüber beschweren.
Sehr gut.
Heißt jetzt nicht, dass ich das alles mag oder so, aber nö, macht es doch einfach, weil es macht ja auch Sinn. Du hast ja schon gesagt, du machst Workshops für Firmen, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Noch früher schon, wo die das eben alle noch nicht verstanden haben. Aber jetzt merken sie es halt so. Ja, nee, klar, es ist wichtig, weil man muss ja auch erstmal verstehen, wofür taugen denn Podcasts überhaupt? Weil wenn man das irgendwie so wie Radio betrachtet, da kommt man natürlich nirgendwo hin. Man muss halt schauen, was ist die Stärke dieses Mediums und dann gucken, wo kann diese Stärke dieses Mediums auch eine Stärke für unsere Kommunikation sein. So, und es ist klar, mit Podcast kannst du dir eine Community aufbauen. Also ist es gut, wenn du dir eine Community aufbauen willst. Nur dieser Gedanke, eine Firma baut sich eine Community auf, das ist ja, das muss ja erstmal in den Kopf rein.
Ja.
Die Community, wir brauchen doch Kunden. So. Ja, also ja, schon auch so, aber eine Community kann dir halt auch dabei helfen, irgendwie Kunden, weil spricht sich rum und Anerkennung und Reputation und all dieser ganze Klimbim. Und dann wir sollen hier irgendwelche Geschichten erzählen, das interessiert doch keinen. Ja, nee, doch schon, weil dadurch, dass du die Geschichten von dir oder von anderen Leuten erzählst du auch etwas darüber, wie du bist, so, und wie du dazu stehst und was das für eine Bedeutung für dich hat und so weiter und so weiter. Und das sind halt so Sachen, die müssen erstmal einsickern und ich denke, manche haben das jetzt halt schon verstanden und manche machen es halt richtig, manche machen es nicht richtig und das ist halt bei allen.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir gerade im Marketing irgendwie, zumindest so in der Bubble, in der ich mich austausche oder bewege, tatsächlich diskutieren und versuchen, wie kann man überhaupt diesen ersten Schritt, den du gerade beschrieben hast, meistern, Firmen das bewusst zu machen, was es ihnen bringen kann, ne? Tatsächlich eine Community aus Leuten aufzubauen. Das muss ja nicht nur über einen Podcast sein. Es kann auch natürlich auf Social Media passieren oder auch in der analogen Welt.
Genau, eine Kombination aus allem. Ne? Also ein Twitter-Account ist für bestimmte Dinge gut und für bestimmte Dinge nicht gut. Und ein Blog ist für bestimmte Dinge gut und für bestimmte Dinge nicht gut. Und das sind alles nur Werkzeuge. Und wenn man halt da eine richtige Werkstatt draus machen will, wo man sich eine neue Welt baut, dann muss man eben jedes Tool dafür benutzen, was ist. Du nimmst ja halt keine Zange, um Nagel einzuschlagen und nimmst nicht... Ne?
Ja.
Du brauchst auch nicht mit allem mit dem Hammer drauf, sondern du musst halt deine Werkzeuge kennen. Und Podcasting ist halt ein Medienwerkzeug, was für eine bestimmte Art und Weise, Leute anzusprechen, extrem gut ist, aber es taugt natürlich auch für viele Sachen nicht.
Ja, das war super spannend. Ich hatte irgendwann Anfang des Jahres mal das war eher eine Diskussion in einem LinkedIn-Chat-Verlauf oder eher, es war öffentlich, irgendwie in den Kommentaren unter einem Post. Und der Post war so eine Art, wie nenne ich das, Kapitulation vor dem Format. Da hatte jemand geschrieben so, boah, also es waren jetzt 8 Folgen und ich stelle das jetzt ein. Es bringt einfach nichts. Er monetarisiert einfach nicht so durch, wie ich mir das für mein Business vorgestellt habe. Und ja, hatte dann auch irgendwie so ein bisschen verlinkt, irgendwie einen alten Artikel, den ich mal geschrieben habe, darüber, dass ich eben auch geschrieben habe, boah, Leute, Podcasting, let's go. Es war halt auf LinkedIn irgendwie auch so, hey, wenn ihr ein Business habt oder irgendwie euch selbst positionieren wollt oder irgendwas zu irgendeinem spannenden Thema, dann macht das, es ist super easy, let's do it, so. Und hatte mich dann so da reingebracht, ja, aber es monetarisiert ja gar nicht. Und ich so, ja, okay, why? Warum sollte es das auch? Wie blickst du auf diese... ja, diese Monetarisierungswelle. Es gibt so einen Marketing-Guru, Gary Vaynerchuk, der sagt immer, Marketers destroy everything. Also sobald es etwas gibt, was in sich gut und toll ist, so, dann stürzt sich das Marketing da drauf und verwandelt es dann alleine durch diese ganze Geldmaschine, die dahinter hängt, Vermarktung in Podcasts, eben auch ein spannendes Feld, stürzt sich da so drauf, dass es den Ursprung, dass das eigentlich Gute so ein bisschen kaputt macht. Wie siehst du das?
Da ist sicherlich eine Menge dran. Der Fehler, also ich meine, das Wort Monetarisierung impliziert ja, dass man sozusagen das unmittelbar monetarisieren muss. Ja, ich mache jetzt hier genau. So ein Produkt und dieses Produkt muss selbst unmittelbar Geld abwerfen. Das ist zwar auch denkbar, dass das funktioniert, aber das funktioniert halt nur, wenn man das richtige Angebot mit der richtigen Audience hat an der Stelle. Und ich würde nicht meinen, dass das jetzt bei Podcasts so ein Selbstläufer ist, dass du sagst, ich muss ja nur hier X erzählen und Y hört dann zu, gleich Profit, sondern das...
Why?
So funktioniert das nicht. Wie ich ja schon betont habe, ich denke, Podcasting ist vor allem... nicht ausschließlich, aber vor allem Community-Building-Werkzeug. Und ob dann die Community selber in irgendeiner Form zu einer Monetarisierung führt, wie zum Beispiel durch so ein Spendenmodell, ja, oder weil sie bereit ist, für mein Angebot irgendwie Werbung zu ertragen oder so etwas, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber man kann ja auch, und das war eigentlich immer so ein bisschen meine Argumentation von hier, sagen, man kann das auch benutzen, um was aufzubauen, was erst in zweiter und dritter Ordnung einen Geldfluss erzeugt, ne? Wie zum Beispiel neue Kunden bindet oder bestehende Kunden besser bindet, weil man einfach sich aufstellt und auch etwas beiträgt, was vielleicht nicht unbedingt sofort an Geld gebunden ist. Das ist ja gerade das Ding. Wenn du anfängst, irgendwie Geschichten zu erzählen, wenn du Mehrwert bietest um deine Produktlandschaft drumherum und sagst, wir geben dir einfach mal so einen Einblick in unsere Welt. So, und wir bieten da Hintergrundinformationen, kannst Leute kennenlernen, kannst verstehen, wie wir so denken, womit wir so vernetzt sind, was wir auch noch machen, wo wir uns vielleicht auch sozial engagieren oder wo wir irgendwie auch der Meinung sind, auch sowas muss umgehen. Gerade so Kontext Klimawandel und so weiter, da kann man ja irgendwie eine ganze Menge sichtbar machen, was man vielleicht tut, was jetzt eben nicht unbedingt automatisch immer so ein Preisschild dran hat. Ja, sondern dass man einfach auch sagt, ja, wir tun das, obwohl es uns kein Geld bringt. Und dann brauchst du natürlich auch ein Medium, mit dem du das transportieren kannst. Und dann ist halt immer die Frage, was ist das richtige Medium? Newsletter verschicken? Ja, kann man machen, aber Newsletter lesen halt wirklich nur Leute, die extrem hinterher sind, auch noch das allerletzte Detail aus einer bestimmten Quelle rauszuholen. Aber damit kannst du nicht mal eben so jemanden nebenbei in so einen Windhauch stellen. Video machen? Ja, kann man schon machen. Ne? Nur das Problem bei Video ist halt immer, dadurch, dass du immer so ein zappelndes Bild vor die Nase halten musst, sind einerseits ist der Produktionsaufwand natürlich extrem groß und andererseits ist die Aufmerksamkeitsspanne natürlich gleich niedriger und vor allem die Gelegenheiten, wann man sich sowas überhaupt anschaut, werden natürlich auch sehr gering. Deswegen sind ja diese Formate auch so kurz, weil die sich alle um einen relativ schmalen Aufmerksamkeitszeitraum herumscharen und versuchen, da irgendwie ihren Ellenbogen reinzubekommen. Podcast geht immer. So, Podcast passt überall rein. Podcast kannst du halt, die Beispiele ja schon genannt, auf eine ganz andere Art und Weise reinmachen. Podcasts sind das Start-Stop-Medium und hat kein Problem damit, auch mal zurückgespult zu werden. Es hat einfach Zeit und sickert einfach langsam rein. Das ist nicht so der
der starke Wasserstrahl, sondern es ist halt einfach so ein raussickerndes Medium, was so langsam in den Boden einzieht und dabei aber auch nicht so richtig aufzuhalten ist. Ja, so. Und deswegen kann man das eben für sowas ganz gut nutzen. Und dann ist halt die Frage, wie zahlt sich das für mich aus? Eine etwas komplexere Rechnung. Was habe ich für einen Aufwand? Okay, Podcast kostet mich schon ein bisschen Geld. Jemand muss das machen, braucht die Zeit, lalala, Equipment und so weiter. Ist aber alles noch sehr überschaubar. Wenn du irgendwie deine Anfangsinvestitionen erstmal gemacht hast, dann kommt da auch nicht so unbedingt so sehr viel dazu. Das ist dann eigentlich eher zu vernachlässigen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass du Beständigkeit reinbringst. Klar, und wenn man nach 8 Folgen schon den Hut wirft, ich halt sage, wenn du nicht 10 Folgen gemacht hast, dann weißt du noch nicht mal, was dein Podcast eigentlich ist, dann kann man das natürlich komplett vergessen. Man muss dann natürlich schon Stamina haben, man muss dann schon irgendwie dabei bleiben, man muss irgendwie auch selber für sich selber erstmal rauskriegen, was mache ich ja eigentlich und vor allem auch, zu wem spreche ich denn überhaupt? Wer will mir denn überhaupt zuhören? Wen erreiche ich denn mit diesem ganzen Kram? Da darf man auch nicht gleich aufgeben mit, oh Gott, ich habe nur 50 Hörer, sondern muss man sich überlegen, welchen Aufwand muss ich treiben, um hier eine Firmenveranstaltung zu machen, wo 50 Leute kommen und mir 3 Stunden zuhören. So.
Ja.
Und das auch schon mal als Wert sehen, ne? Weil natürlich eine Podcast-Audience ist sehr viel vertikaler aufgestellt als so eine Fernseh-Audience. So. Das heißt aber auch, dass sie dann eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dabei zu bleiben. Dass sie auch eine, und vor allem auch eine ganz andere Aufmerksamkeit gegenüber dem, was inhaltlich geäußert wird, mitbringen. Man kann da sehr viel mehr reinstecken, man kann sehr viel mehr Detailtiefe reinbringen und Leute sind sogar noch ganz dankbar dafür. Und so baut man sich eben sehr, sehr, sehr wertvolle, vertikal orientierte Communities auf. Das ist gar nicht so einfach, das mit anderen Medien zu machen.
Ja. Ich fand es auch sehr schön, das hast du auch in mehreren Vorträgen, glaube ich, gesagt, so vor allem an Podcaster gerichtet, auch an junge Aufstrebende, dass man sich freimachen soll von diesem Blick auf die Downloadzahlen oder auf die Reichweite des Podcasts und das einfach selber für sich entwickeln soll und der Rest passiert dann schon. Also ist das etwas, was du wirklich so siehst? Es muss kein, also ich weiß nicht, man muss es nicht machen, um noch mehr Leute zu kriegen, sondern in sich einfach den Wert erkennen sozusagen und dann wird der Rest irgendwie schon organisch wachsen oder eben auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Podcast für 50 Leute, wer weiß.
Also sagen wir mal so, es ist viel wichtiger rauszufinden, wer einen hört oder sozusagen oder wie, als dass jetzt eine reine Downloadzahl an sich was sagt. Klar, ich meine, wenn 500.000 Leute dann jede Woche deinen Podcast runterladen, dann hast du wahrscheinlich einen gewissen Erfolg gehabt.
Ja.
Aber im Umkehrschluss heißt das jetzt auch nicht, dass wenn es nur 5.000 sind, dass es nicht wert ist, weil letzten Endes ist ja die Frage, was für ein Auszug aus der Gesellschaft sind denn diese 5.000 Leute? Ja? Sind die für mich irgendwie relevant? Bauen die mein, also es hängt ja auch mal davon ab, was will ich selber damit? Es gibt ja auch zum Beispiel viele Leute, die einfach Podcasts gemacht haben, um sich selbst einfach zu zeigen, die dann in der Folge als Berater, als Consultant, als Vortragender, als Keynoter und so weiter gebucht werden, weil die Leute merken so, kann ganze Sätze sprechen, hat interessante Einblicke, verfolgt das Geschehen, ist irgendwie im Trend der Zeit und so weiter. Das muss man ja auch erstmal runterkriegen. Und wenn du dann das Ganze, sagen wir mal, auch noch in so einem Kontext machst von, was weiß ich, bist jetzt in irgendeiner speziellen Branche, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, finde ich jetzt irgendwas, ja. Weißt du, was sich gerade irgendwie so entwickelt, aber du bist in der Lage, 500 Leuten klar zu machen, dass du da voll drin bist, dass du irgendwie voll im Newsflow bist, dass du irgendwie auch die Technik verstanden hast, dass du weißt, wie die Zwänge da in Unternehmen sind, was sich da sozusagen Neues tut, welche Probleme es mit der Digitalisierung gibt, oder irgendwie auch immer noch weißt, wie welche Legierungen da an den Start gehen müssen, um Roboter zu bauen, die irgendwie funktionieren. Also ich erfinde das jetzt gerade so, ne? Aber dann hören dir Leute zu und dann so, diese Stunde, die ich da jetzt investiert habe, da reinzuhören, hat mir mehr gebracht, als irgendwie 3 Wochen lang im Internet auf irgendwelchen bekloppten News-Sites rumzusurfen, wo ich eine halbe Stunde täglich damit verbringe, irgendwelche Werbebanner wegzuklicken. Und wenn ich jetzt das nächste Mal hier mein Vertriebsmeeting mache, dann hole ich mir doch mal den Vogel und dann gibt's erstmal eine inspirierende Session zum Start. Mhm.
Bam. So, und schon hat sich der Podcast monetarisiert. Ja. Für die Person, weil du halt einfach darüber dein eigenes Image quasi auch aufbauen kannst. Und ich bin ja nun wirklich nicht in dieser ganzen Business-Welt und dieser ganzen Business-Sprache und ich hadere damit wirklich zutiefst. So, ja, also ich kann dieses ganze Wirtschaftsgekasper geht mir im Wesentlichen völlig auf den Senkel. Ne? Trotzdem war mir schon auch selber immer klar, dass natürlich diese Podcasterei auch dazu beiträgt, mich quasi so als Marke aufzubauen. Ja?
Personal Branding, yes.
Ist so ein komisches Wort, aber ist natürlich was dran. Ne? Ich kommuniziere mich indirekt darüber, weil Leute natürlich eine Gelegenheit haben, mich irgendwie kennenzulernen, vielleicht auch hassen zu lernen. Würde mich auch jeder toll finden deswegen. Ne? Aber ich kann meine Stärken ausspielen. Ich kann einfach zeigen, was ich kann und ich kann auch vielleicht bewusst das unterlassen, was ich nicht kann.
Ja. Wie blickst du denn dann auf Werbung in Podcasts? Also Unternehmen müssen ja nicht unbedingt ihr eigenes Ding machen, sondern könnten auch Unternehmen und Personen einfach in Podcasts stattfinden und sich da so ein bisschen reinzecken und dann halt einfach entweder durch so einen richtig abgegrenzten Werbeslogan, der eigentlich wie Radiowerbung klingt, dort platziert werden oder eben auch dadurch, dass der Hoster eine Werbung vorliest und sich das ja auch so ein bisschen dann tatsächlich so richtig reinflechtet, auch teilweise in den Inhalt. Ne? Also wie schaust du da auf die Entwicklung?
Also ich muss vorwegstellen, ich bin ohnehin ein akuter Werbevermeider in meinem Leben. Ja. Wenn ich gezwungen bin, Fernsehen zu gucken oder kommt Fernsehen, Werbung schalte ich aus oder weg. Ich schaue nicht auf Plakate und ich verbringe auch nicht viel Zeit damit, mir Werbung in Zeitungen oder Magazinen oder sowas anzuschauen. Das ist einfach nicht mein Ding. Mich stört Werbung meistens. Das ist einfach selten wirklich eine Information und oft einfach mehr so eine Manipulation. Und ich will einfach nicht manipuliert werden. Das ist mir einfach relativ wichtig. Und klar, es gibt irgendwie, wie man immer so schön sagt, gut gemachte Werbung, ja, die so eine kreative Komponente hat und dann finde ich das, dann kann ich das auch toll finden. Aber im Kontext meiner eigenen Podcasts stört es mich halt enorm, weil ich nicht möchte, dass andere Leute definieren, wie meine Botschaft rüberkommt. Und wenn ich jetzt irgendwelche Werbejingles da einbaue, die vorproduziert sind, dann sind die ja nicht im Kontext dessen, was ich mache, produziert. Und überhaupt, das mache ich dann im Zweifelsfall auch lieber selber. Aber ich will auch jetzt nicht für andere Leute so die Werbung einsprechen, wie das so manche Leute machen. Mhm. Weil was hat das mit mir zu tun? Also das bin ja nicht ich. So. Und alle Leute wissen, dass ich das nicht bin. Und dann daran habe ich überhaupt gar kein Interesse, nicht irgendwie Zeit darauf zu verschwenden, mich als etwas zu präsentieren, was ich nicht bin. Abgesehen natürlich von so Problemen wie dann wirbst du für irgendwas und am nächsten Tag ist es irgendwie böse in der Zeitung. Mich stört einfach, dass ich will einfach keine andere Botschaft haben. Und ich finde, meistens nervt es einfach nur. Und ich will halt die Leute nicht nerven. Mein Angebot ist halt no bullshit. So. Also nicht, dass ich auch mal was Falsches erzähle oder dass Leute mal anderer Meinung sein können, der Meinung sind, jetzt liege ich mal total falsch, damit kann ich irgendwie leben. Aber ich will auch den Leuten jetzt nicht auch noch in meinem Angebot auch noch irgendwie noch mehr Bullshit geben, als sie sowieso schon in ihrem Leben haben. Es soll ja auch mehr so eine Pause, ein Break von dem ganzen Rest sein. Und deswegen habe ich mich halt einfach entschlossen, dass ich das nicht mache. Ich mache keine Werbung. So, ich mache nicht, lese nicht irgendwas vor. Und will auch gar nicht so den Eindruck haben, dass oder erzielen, dass das jetzt irgendwie auch nochmal wichtig ist, weil machen wir uns auch nichts vor. Werbung heißt, dass deine Kunden auf einmal nicht mehr die Leute sind, die dir zuhören. Sondern dann sind die Leute, die dir zuhören, sind deine Ware, die du an den anderen Kunden verkaufst. Und das ist nicht das Businessmodell, was mir vorschwebt. Meine Kunden sind die Leute, die zuhören. So, und die sollen danach selber entscheiden, ob es das wert ist, dass ich das weitermache. Und wenn es das wert ist, dass ich das weitermache, dann sollen sie irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt
ein paar Euro aus der Tasche ziehen, sagen, hier hast du, hast mich überzeugt. So. Wenn sie es regelmäßig machen, super, damit kann man planen. Wenn sie ab und zu machen, auch super, hat man noch was extra. Aber so dieses, mich mit so einem blöden Werbemarketing-Fuzzi zu unterhalten und darüber zu diskutieren, was ich jetzt für Zielgruppen habe und wie alt die sind und wie drauf die sind und wie viel Geld die haben und so weiter. Ich will das erstmal gar nicht so genau wissen, geschweige denn will ich das weiterverkaufen, noch will ich mich auch nur über meine Downloadzahlen definieren lassen. Also es gibt einfach gar nichts in diesem Spiel, was ich irgendwie als angenehm empfinden würde. Und dann wäre das wäre mir so unangenehm, das dann irgendwie dann trotzdem zu machen. Das, also dann würde ich einfach lieber sofort, also wenn ich gezwungen wäre, Werbung zu machen, würde ich sofort aufhören mit dem Podcast.
Mhm. Finde ich total spannend, weil ich jetzt auch gerade an so einer Stufe stehe. Also ich mache keine Werbung oder vermarkte das auch nicht, aber ich arbeite im Marketing und eigentlich bin ich sehr bei dir, was deine Position angeht und will auch nicht meine Hörer als Ware irgendwie sehen oder als das Produkt, weil es hier eigentlich um was ganz anderes geht. Und gleichzeitig arbeite ich aber in diesem Feld und denke mir so, ich kann ja jetzt nicht gegen Werbung sein. Also ich muss es ja irgendwie, ja, ich weiß nicht, es geht nicht mal darum, es mitzumachen oder so, aber ich hänge eh schon drin. Und wenn dann die Frage kommt, mache ich es oder mache ich es nicht?
Aber Marketing ist ja nicht Werbung. Marketing heißt ja, finde einen Weg, ein Produkt in den Markt zu bekommen.
So. Ja.
Da ist ja Werbung nur ein Weg.
Eine Möglichkeit, ja.
Genau,
aber ich arbeite auch an Werbung mit. Ja.
Okay. Und ich sage ja, habe ja auch schon gesagt, ist ja nicht so, dass jetzt Werbung, also wenn Werbung mir als eine wertvolle, abgekürzte, praktische Information rüberkommt, dann sage ich Dankeschön für die Abkürzung. Habt ihr gut geworben, ja, weil ihr mir, sagen wir mal, eine relevante Botschaft übergebracht habt. Nur ich finde, dass sich eben diese Werbeindustrie schon sehr weit davon entfernt hat und eigentlich mehr so im Trick-Business unterwegs ist und immer versucht, irgendwie allen Leuten so ein Bein zu stellen, dass sie irgendwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Und das ist das, was mich eigentlich so am meisten daran stört. Dieser permanente Mindfuck, der da mit drin ist und den, glaube ich, viele Leute auch schon für so selbstverständlich ansehen. Ja, so ist so und so. Und ich finde, Marketing ist ja nicht so, dass ich jetzt kein Marketing machen würde auf eine bestimmte Art und Weise. Ich mache mir da ja auch darüber Gedanken, wie kann das, was ich mache, Leute erreichen. So. Und nur setze ich halt meistens drauf, dass es sich irgendwie selber rumspricht. Aber ich mache mir natürlich auch darüber Gedanken, wie muss das alles aufgestellt sein, damit es das tut. Und ich hätte auch, was weiß ich, ich habe auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich nicht irgendeine klassische Werbeaktion auch mal mache auf eine bestimmte Art und Weise. Habe ich bisher noch nicht so richtig losgerollt, habe ich aber schon mal überlegt. Aber es muss natürlich auf jeden Fall irgendwas sein, was nicht so ein Mindfuck-Business ist. So. Sondern irgendwas ganz Pfiffiges, Dezentes, so im Hintergrund, wo alle es im ersten Moment gar nicht merken. So. Ja, also es gibt ja nur auch viele Podcast-Kollegen, die ich sehr schätze, die mit einer großen Mischung daherkommen. So mein Geschmack auch schon manchmal ein bisschen zu viel von allem, weil es gibt ja viele Modelle und es gibt dann welche, die müssen dann auch alles ausprobieren. So, ja, dann kannst du Mitglied werden in so einem Club und dann zahlst du halt regelmäßig. Und dann hast du da deinen Bonus-Content. Okay, kann man machen. Ja, aber wir haben aber auch Werbung. Und wenn du dein Plus-Programm hast, dann hörst du aber die Werbung nicht mehr.
Genau.
Ja, kann man auch machen. Ist natürlich aber auch für Podcaster, finde ich, dann auch ein riesiger Aufwand. Ich muss sagen, so lohnt sich das dann an der Stelle schon? Ja, okay, vielleicht schon. Dann, ja, was weiß ich. Aber dann wird trotzdem auch noch zu Spenden aufgerufen.
Ja.
Das hat mir manchmal ein bisschen zu wenig Linie. Also, aber ich war noch nie so in diesem Business, dass ich jetzt andere dafür kritisiere, was die für einen Weg gehen.
Ja.
Meinetwegen, macht doch das, was ihr für richtig haltet. Ich mache ja auch nur das, was ich für richtig halte. Und ich kritisiere jetzt andere Leute nicht dafür, dass sie den Weg gehen. Ich sage nur, ich mache es halt anders. Und werden ja sehen, ob ich damit ausreichend Erfolg habe in the long run oder nicht. aber ich kann ihn eh nicht.
Läuft doch noch, ja.
Das läuft ja auch noch so.
Das wollte ich noch kurz fragen, wie du als Hörer dann mit Werbung umgehst, wenn du Formate hörst, die du eigentlich magst. Spulst du dann die Werbung vor? Bist du selber in irgendwelchen Exklusivclubs, um die Werbung zu umgehen? Wie machst du das?
Ich muss das immer sofort überspringen. Also ja. Ich bin ja schon ganz froh, dass zumindest jetzt so ein Kontrakt sich abzeichnet, dass so bestimmte Podcasts ihre Werbung dann zumindest als Kapitelmarke abbilden. Und ich habe so einen Podcast-Client, wo ich auch gleich sagen kann, dieses Kapitel will ich gar nicht hören, weil ich bin eher keine Zielgruppe dafür. Da macht es dann auch gar keinen Sinn, mir da irgendwie Zeit zu vergeuden, weil mich macht es halt einfach nur aggressiv an der Stelle. Ja. Gerade wenn das so, dieser American Way of Doing Things, die sind ja irgendwie so verheiratet mit Werbung, die merken das irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr, dass das für uns so komisch rauskommt. Und wahrscheinlich ist das auch so ein deutsches Ding und im Rest der Welt geht es anders. Aber ich finde es einfach so total schwierig, mir immer wieder so von den Leuten, deren Meinung ich sonst schätze, immer so dieses Gewäsch anzuhören, wie awesome und amazing alles ist, weil es halt bezahlt ist. Mhm. Also wirklich, Leute, entscheidet euch da. Ja.
Wie blickst du denn dann, das fände ich nämlich auch noch super spannend, einmal kurz mit dir zu diskutieren oder einfach von dir zu hören, eben auf eine andere Entwicklung, die gerade stattfindet, nämlich dass unfassbar viele, oder was heißt viele, nein, es gibt einen großen Player im Podcast-Game, er heißt Spotify und ich konnte das, ich habe meinen Podcast jetzt seit anderthalb Jahren erst, aber konnte das schon an der Hörerverteilung sehen, mir wird immer angezeigt Spotify und alle anderen. Und der Anteil von Spotify ist im letzten Jahr irgendwie von am Anfang noch 20% mittlerweile auf 70% oder so der Hörer pro Folge gegangen. Und ich habe auch viele Freunde, die Podcasts einfach gar nicht, also nur noch hören, wenn er auch auf Spotify ist. Das ist immer die erste Frage, ist der auch auf Spotify? Und per se fein, ich war aber bis dieses Jahr kein Spotify-Subscriber. Und weil ich eben Werbung selber auch hasse im Podcasting oder im Podcast hören, sind mir dadurch sehr, sehr viele Exklusivformate teilweise auch abhanden gekommen. Ich war immer ein großer Fan von Gemischtes Hack von Felix Lobrecht. Die sind letztes Jahr exklusiv zu Spotify gegangen und waren dann auf einmal für mich einfach weg. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass sich hier schon ein bisschen was verändert, weil das war vorher nie ein Problem. Man konnte, also ich habe irgendwie einen ganz normalen Client, man konnte jeden Podcast darüber hören. Mittlerweile geht es nicht mehr. Wie schaust du da drauf? Glaubst du, dass das irgendwie so die Art und Weise, wie wir Podcasts hören und auch machen, langfristig verändern wird?
Ja, das kann schon sein. Ich bin da nicht begeistert von. Das war natürlich absehbar, dass irgendjemand versucht, sich da als Platzhirsch reinzubringen und so ein bisschen das YouTube des Podcastings zu werden. Ich habe ja auch versucht, durch so Projekte wie Podlove, was eine Open-Source-Entwicklung ist, um halt Software zu haben, um zu diskutieren, haben wir halt alles versucht, Werkzeuge bereitzustellen, damit eben das offene, freie Publizieren von Podcasts eben möglichst einfach ist. Podcast-Verzeichnisse und so weiter. Das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo das ganze Netz so mitskaliert und die Hörerzahlen so mitskalieren, wird es natürlich ganz schön schwierig, da mit Infrastruktur mitzuhalten, weil so eine Infrastruktur halt schnell auch sehr teuer wird. Und klar, dann kann man sich natürlich dann genauso wie für Podcaster auch Community-Modelle vorstellen, dass das irgendwie alles funktioniert. Bloß das ist dann eben auch alles nicht unkomplex und du brauchst schon wirklich auch mehrere Leute, die da koordiniert zusammenhalten. Das heißt, wenn es ja nicht gelingt, so eine Firma zu gründen wie Mozilla, ja, die dann halt wirklich auch die Kohle einsammelt auf irgendwelchen Wegen, um wirklich so ein Developer-Team zielgerichtet weiterzubringen, dann wird es halt schwierig. So. Und das ist uns halt so nicht wirklich gelungen. Dementsprechend war es klar, dass natürlich dann alle versuchen, da ihre Finger auszustrecken. Und Spotify war ja auch nicht der Erste. Da gibt es ja irgendwie hier Deezer und Spreaker und wie sie alle heißen, die alle versucht haben, irgendwie jetzt da die Chefrolle zu übernehmen. Spotify hat es halt, dadurch, dass sie mit ihrem Musikangebot schon recht erfolgreich waren, dann eben eine gute Startposition gehabt. Wobei ich jetzt eben nicht finde, dass das so wünschenswert ist, weil es ja natürlich bedeutet, du bist nur exklusiv auf dieser Plattform zu hören, das heißt, du bist auch reduziert im Wesentlichen auf einen einzigen Player, also kannst halt nur diese komische Spotify-App benutzen, die Last Time I Checked auch für Podcast-Hören eigentlich nicht besonders gut ist, so. Und
ich finde halt, das Podcasting ist halt unter anderem auch deshalb so groß geworden, eben weil es eben so eine offene Landschaft war, weil jeder da ohne irgendwelche AGBs zu unterschreiben anfangen kann zu senden, weil man mich nicht einfach absetzen kann. Was ist denn jetzt, wenn ich bei Podcast, du bist bei Spotify, das 70% der Hörer, also jetzt machst du halt irgendwas, wo du Spotify sagt, ja, das verstößt aber gegen unsere Richtlinien, ja, tschüss. Ja. So, dann hast du irgendwie auf einmal 70% deiner Hörer nicht mehr, ja, hurra. Herzlichen Glückwunsch. Das, so, und deswegen bin ich halt mit meinem Podcast auch nicht auf diesen Plattformen. Ich lasse mich da regelmäßig immer wieder austragen, immer wenn mir jemand sagt, so hier, aha, bist du jetzt auch bei Spotify, und ich so, ich weiß von nichts. So schreibe ich da schön meine Mail hin und sage so, bitteschön, einmal keine Metaebene bei euch, weil ich kann mich nicht erinnern, irgendwas unterschrieben zu haben. Und die haben ja schon dann ganz interessante, wenn man sich mal die AGBs so durchliest. Also ich habe es jetzt bei Spotify jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so auswendig drauf, aber ich kenne das noch von diesen anderen Plattformen. Also ja, wir dürfen deinen Content benutzen und wir dürfen da Werbung einblenden und so weiter. So, nee, ihr blendet nicht Werbung ein bei meinem Content. So, geht weg, bitte. Mhm. Kann schon sein, dass ich irgendwann schlechter dastehe, weil sich eine Welt herausgebildet hat, die der Meinung ist, Podcasts müssten ja auf Spotify sein und Podcasts, die nicht auf Spotify sind, gibt's nicht. Kann sein. Noch ist es nicht so weit, dass ich da klein beigebe. Und ich hoffe, dass der Kelch irgendwie noch so ein bisschen an uns vorbeigeht. Mhm. Weiß ja nicht, was als nächstes irgendwie explodiert. Wie lange diese Unternehmen dann leben, von denen die dann wieder gekauft werden, in was für andere Produkte da wieder reingezogen wird. Und deswegen habe ich halt auch meine Sachen nicht auf YouTube und deswegen habe ich meine Sachen auch nicht auf anderen Plattformen. Ich habe die auf gar keiner Plattform. Ich habe die auf meiner eigenen Plattform. Da gehört es hin. Ich bin halt auch so oldschool. Ne? Ich meine, ich habe jetzt wirklich auch... Ich mache jetzt halt... Ich habe, glaube ich, 84 das erste Mal ein Datenpaket versendet.
Okay.
Und der ganze neumodische Schnickschnack kratzt mich erstmal nicht. Das kann ich irgendwie auch noch aussetzen.
Kannst du ausblenden. So, ja.
Ja, das sage ich natürlich mit Scherz. Weil ich auf der anderen Seite auch immer versuche, natürlich den Trends auch zu folgen. Man darf auch nicht denken, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber ich schätze halt einfach auf eine Plattform, weil es gibt dann einfach Innovationen. Ich meine, sowas wie Kapitelmarken, wer sich daran mal gewöhnt hat, sowohl auf Podcast-Seite als auch auf Hörerseite, ist einfach geil. Ja. Und will man einfach haben. So, das haben wir mit unserem Podlove-Projekt, kann man sagen, im Wesentlichen populär gemacht und dafür gesorgt, dass das jetzt mittlerweile so ein akzeptierter Standard ist. Weiß nicht, gibt es das bei Spotify mittlerweile? Nee, ne?
Ich glaube nicht. Ich höre auch nicht darüber. Deshalb straft mich Lügen, falls es so ist. Aber
ja, eben so. Und dann bringt ihr da eure Podcasts auf einer Plattform raus, die noch nicht mal Kapitel machen kann. Ihr könnt ja gar nichts. Was
sind das für Leute? Also das merkt man halt. Das
ist unsportlich.
Ja, absolut. Und das merkt man halt total, das würde ich jetzt auch jedem sagen, der mit Spotify Podcasts hört, don't do it, weil die machen das so ein bisschen natürlich, weil es für sie unfassbar viele Potenziale ermöglicht, aber im Herzen sind die keine Podcast-Plattform und das merkt man total. Also diese App ist nicht für Podcast-Hörer gemacht, ne? Wie du es gerade schon gesagt hast, es ist halt für Musikstreaming und das ist halt auch so ein Randgeschäft, aber es könnte viel besser sein, eure ganze Experience, es ist... wirklich traurig, das so zu sehen.
Genau. Ja, und vor allem, gerade weil ja auch Podcasts so geil sind zum ins Leben einbauen, gibt es halt dann auch immer den richtigen Podcast-Client, der das eben auch für einen ins Leben einbaut. Es gibt Podcast-Clients, damit kannst du dich dann halt morgens mit einer neuen Episode von irgendeinem Daily-Podcast wecken lassen. So. Dann stellst du halt einfach das sozusagen als Wecksignal ein. So eine Geschichte. Ne? Und ich warte immer noch so ein bisschen, ich meine, jetzt geht es ja halt langsam los hier so mit diesem ganzen automatischen Sleep-Tracking, dass halt irgendwann das Telefon auch weiß, wann ich eingeschlafen bin und dann den Podcast automatisch stoppt, indem ich mich gerade in den Schlaf gewogen habe. Und das sind halt alles so Sachen, so Innovationen, die sind einfach wichtig und das muss irgendwie auch weitergehen. Ja. Ja, also Spotify nervt, um es mal kurz zu sagen. Und ich ignoriere das erstmal noch eine Weile.
Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich fand es erstmal ziemlich interessant, wie sie es gemacht haben jetzt. Oder was heißt interessant? Nee, aber es war so gefühlt jeden Monat ein neuer, exklusiver, großer Name. Kim Kardashian, also erstmal in Deutschland hat es ja schon angefangen mit Jan Böhmermann, dann das ne, gemischtes Hack, aber auch international Kim Kardashian, Michelle Obama. Also ich mir dachte so, okay, wie hoch wollt ihr denn noch greifen? Ich habe
schon mal eine Mail bekommen.
Boah, echt? Okay.
Ja, aber ich kriege so viele Mails in dieser Hinsicht. Ich
willst du nicht exklusiv zu uns? Okay, ja, nice. Ach,
weg. Also meistens antworte ich gar nicht drauf und manchmal sage ich halt einfach nur, geht weg.
Was ich halt schlimm fand, war tatsächlich...
Also auch Amazon ist ja genau das Gleiche.
Also ja,
ich
hatte alles
schon irgendwie mal probiert. Oder war das überhaupt nicht? Ich wollte nicht den Eindruck jetzt erwecken, dass Spotify mich irgendwas gefragt hat. Und das war, glaube ich, Amazon hatte mal so eine Welle. Aber das ist, wie gesagt, mich interessiert das irgendwie überhaupt nicht. Ich will da gar nicht mitspielen. Und das Ding ist, die schmeißen da jetzt sehr viel Geld rein. Ja, die zahlen da wirklich Millionen, um irgendwie einzelne Podcasts rüber zu machen. Und das ist ja alles sehr schön für diese Podcaster, die dann schnell reich werden. Mhm. Weil sie ja im Prinzip nur etwas monetarisieren, was sie sowieso schon aufgebaut haben. Ich meine, der Böhmermann ist ja nicht wegen seines Podcasts genommen worden, sondern weil er halt irgendwie übers Fernsehen ohnehin schon, ist ja auch eine geile Sau und ich gönne ihm das auch alles super. Nur ist es dann halt so ein bisschen schade für die ganze Podcast-Landschaft, dass er dann eben dazu mit dafür sorgt, dass Leute das sozusagen als eine relevante Plattform wahrgenommen haben. Nur, die stecken da auch so viel Geld rein und am Ende des Tages wollen die natürlich auch ihren Revenue wieder haben. Und ob sie langfristig wirklich über diese ganze Podcasterei so viel Geld machen, im Sinne von neue Kunden kriegen und was weiß ich, oder irgendwelche exklusiven Werbeausspielungen. Also irgendwann werden sie halt anfangen und wollen halt Werbung in diese Podcasts reinbauen. So, das ist der Lauf der Zeit. Und dann wird es natürlich auch wieder so ein Backlash geben und Leute werden so, jetzt ist Spotify aber böse und so. Mhm. Und dann laufen wieder ein paar weg und andere werden irgendwie damit leben und so geht das dann irgendwie hin und her. Aber ob das am Ende sich für die auch auszahlt und ob dann der Flurschaden, den sie dann erzielt haben in der Podcast-Landschaft, die Sache wert war, das würde ich sagen, ist noch offen.
Absolut. Und so letzter Take dazu, was mich halt jetzt beunruhigt hat, war, ich glaube, es war nicht definitiv nicht der erste Fall, aber dass man jetzt schon mitgekriegt hat, dass klar, wenn die Plattform sozusagen die Autorität hat über die Podcast-Library, die ein Podcaster mitbringt, bei Joe Rogan war das der Fall, der halt alle seine Podcasts jetzt exklusiv dort hat und quasi das auch dort dann abrufbar war, wenn diese Plattform dann entscheidet, einzelne Folgen daraus zu nehmen, weil da gewisse Inhalte waren, die für Spotify selber als irgendwie nicht gut bewertet werden, dann wird da ja auch so eine nachträgliche Zensur irgendwie vollzogen. Oder
hat das stattgefunden?
Das hat stattgefunden bei einzelnen Episoden, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie die Inhalte, ob es quasi berechtigt war. Ich glaube, Alex Jones wurde komplett rausgenommen, aber es gab auch viele Einzelepisoden mit anderen Leuten, die wo die Spotify-Mitarbeiter sozusagen für einen auch internen Uproar gesorgt haben und es mehrere Vorstandsmeetings gab, wo der Spotify-CEO dann am Ende immerhin entschieden hat, so nein, werde ich nicht machen. Aber man hat so gesehen, okay, klasse, toll, wenn es dann intern in diesem Unternehmen irgendwelche Bewegungen gibt, einzelne Gäste oder Episoden dort sozusagen zu zensieren und von der Plattform oder auch aus der Library zu entfernen. Was ist denn das dann? Ne? Also ja, du kannst
kommt
ja nicht
die ganze Cancel-Culture rein.
Ja, genau.
Ne? Wenn der Zeitgeist dann halt auf einmal gegen dich ist, so, dann wird es halt schwierig. Ja, genau. Also das ist, ich meine, es gibt natürlich auch gerade so Alex Jones, muss sagen, da habe ich mich durchaus gefreut, dass er von den großen Plattformen runtergeschmissen wurde. Aber natürlich kann er dann irgendwie seinen eigenen Senf immer noch machen. Aber es ist halt immer die Frage, wer wird irgendwie gefeatured und was trage ich eben von anderen Leuten mit? Von daher, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Das, ja, gut. Aber
wir werden es nicht lösen.
Für jemanden, der dann seinen Content umzieht und dann ist der Content weg, also das wäre für mich halt irgendwie vollkommen ausgeschlossen.
Ja, genau. Okay. Richtig. Ja, wunderbar. Kannst du überhaupt irgendwie so einen Ausblick wagen? So, was könnten irgendwie Entwicklungen sein, die du gerade schon im Horizont siehst? Du bist ja dann eben jemand, der diese Trends so ein bisschen schon früher seismografisch aufnimmt.
Was jetzt so in technischer Hinsicht oder
technisch Formatsicht ist vielleicht irgendwie, werden wir später nur noch so Original-Shows oder Exklusivformate hören oder auch technisch. Was wäre so eine technische Revolution?
Ich habe jetzt ja eher eine inhaltliche Frage, ne?
Also ja, genau.
Was wir hören,
das dann ist ja
eher eine inhaltlich. Also inhaltlich, also ich denke, es wird jetzt auf jeden Fall irgendwie irgendwann mal alles ausprobiert worden sein. Und dann wird man ja sehen, welcher Pudding an der Wand bleibt. Da habe ich auch gar nichts gegen. Also sollen ruhig alles mal ausprobiert werden. Es gibt ja auch immer wieder interessante Bewegungen. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn so bestimmte Szenen auf einmal so
durch Podcasting Belebung empfinden. So, wo eben, und das findet ja eigentlich immer da statt, wo eben so Community-Potenzial ist. Ne? Was ist so Sport, Fußball. Ja? Mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen Fußballverein.
Kein Dorfverein.
In der ersten, zweiten und dritten Liga, ja, der nicht mindestens irgendwie einen Fan-Podcast am Start hat oder sogar, wo der Verein selber am Podcasten ist oder wo es derer halt mehrere gibt. Und sich dadurch natürlich auch ganz interessante neue Netzwerke knüpfen. Ich weiß nicht, ich habe noch nie so richtig eine Grenze gesehen, wohin sich Podcast noch mit ausdehnen kann. Also es taugt eigentlich nahezu für alles. Es ist halt immer nur die Frage, wer, wie, Kontext und so weiter, haben wir ja schon drüber gesprochen. Technisch denke ich halt, wenn wir jetzt eben nicht zu sehr von so Spotify aufgehalten werden, werden wir sehen, dass einfach der normale technologische Fortschritt noch ein paar Auswirkungen haben wird. Das betrifft natürlich vor allem die Textform des Podcasts, also Transkripte. Das war ja schon lange absehbar, dass wir dann irgendwann mal da hinkommen. Also keine Ahnung, kannst dir aber irgendwelche alten Vorträge von vor 10 Jahren anschauen, wo ich das im Prinzip schon vorhergesagt habe, weil es halt offensichtlich ist. So, irgendwann werden Maschinen in der Lage sein, aus diesem Audio den Inhalt mehr oder weniger automatisch rauszulesen. Das sieht man jetzt. Es gibt eine ganze Menge Transkriptionsplattformen. Im Prinzip ist diese ganze Entwicklung des Machine Learning, hat das jetzt halt gepowert. Und ich denke mal, das dauert jetzt noch, naja, das ist nicht ganz so einfach, aber so 2-3 Jahre weiter werden wir schon so einen Gütegrad sehen, wo man sagen kann, okay, das meiste dürfte schon in etwa passen. Und das bedeutet natürlich auch jetzt schon, dass halt die Suchbarkeit von Podcasts enorm steigen wird. So.
Ja.
Ich denke, wir werden auch noch mehr so Melange-Formate sehen, wo so Video, was man vom Video gewohnt ist und was man vom Podcast gewohnt ist oder was man auch von so interaktiven Webseiten gewohnt ist, mehr zusammenkommt. Also kennst du ja sicherlich, ja, immer so aufwendige interaktive Radioberichte, wo dann so engagierte Reporter versuchen, irgendwelche Berichterstattungen noch mit Fotos und so weiter. Das sind immer ganz nette Versuche. Ich bezweifle, dass sie im Einzelnen immer so viel Erfolg haben, aber die zeigen einen ganz interessanten Trend, nämlich, dass es schon eine Menge gibt, was man so einem Podcast eigentlich noch hinzufügen möchte. Also wo so, sagen wir mal, die eigentlichen Schwächen liegen. Shownotes sind ja so ein Ding. Ne? Also Shownotes gut zu machen ist das eine. Shownotes auf die richtige Art und Weise auch zu präsentieren, dass sie eben auch gut genutzt werden können. Das ist das andere. Ja, wo ist der Link? Wo ist die Erklärung für diesen komischen Begriff, der jetzt hier gefallen ist? Warum taucht der in meinem Podcast-Player in dem Moment nicht gleich auf und ich klicke auf die Wikipedia-Seite oder ich kann mir den zumindest mit irgendeiner Taste schnell mal die Stelle merken und dann weiß der Player auch genau, was an der Stelle für Links genannt wurden, weil die alle Zeitmarken haben und dann landen die sozusagen gleich in so einem Grabbag, den ich danach auswerten und in meine Notizen schmeißen kann. Warum sehe ich nicht, wenn jemand redet, gleich das Bild von dem auf Wunsch auch noch zusätzlich mit eingeblendet, damit ich bei so unübersichtlichen Laber-Podcasts mit 4, 5 Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, schnell mal auch visuell mich orientieren kann, wer spricht denn da eigentlich gerade? Ja, also so eine Kleinigkeiten, denke, da sind wir relativ nah dran. Da mangelt es noch so ein bisschen an Standards und Umsetzungen, aber so mit modernen Webplayern kann man damit gerade schon eine ganze Menge machen. Das machen wir auch beim Podlove-Projekt. Unser Podlove-Webplayer, der kann richtig viel und solche Sachen werden da demnächst hoffentlich auch bald sichtbar sein. Das bedeutet immer so ein bisschen Authoring-Aufwand, weil man muss das sozusagen auch irgendwie anbieten. Aber das geht schon. Da helfen auch diese modernen Transkriptionssysteme und Multitrack-Audio-Systeme helfen da enorm. Also es ist alles machbar. Und wenn man dann wiederum, und deswegen ist diese Innovation ja auch so wichtig und Spotify so nervig, wenn man dann dieses Metadatenangebot auch in die Player reingetragen bekommen und sagst so, hier, dein Podcast-Player wird besser und von mehr Leuten benutzt und gekauft, wenn du das anbietest, ja, warum sind die Transkripte nicht drin, warum machst du es nicht gleich durch Super, warum zeigst du nicht das Bild von der Person an, dann werden Podcasts auch noch besser genutzt werden können. Und denke, über diesen Vektor der besseren Nutzbarkeit werden sie dann eben auch in mehr Bereichen auch genutzt werden oder noch besser genutzt werden, als sie ohnehin schon genutzt werden. Dass man wegkommt nur von diesem reinen Inhaltsding zu einer besseren Wiederverwertung. Weil es schon auch, also Kapitelmarken haben wir ja beide schon so ein bisschen so genickt, wie wertvoll das ist, schon beim ersten Hören, was weiß ich, um was direkt anzuspringen oder auch was zu überspringen. Ja. Aber dann eben auch dieses, da war doch letzte Woche in dem Podcast und so weiter. Und dann gehst du da hin und denkst dir so, fünf
Katastrophe.
Stunden. Katastrophe, ja. Ja, ne, und dann, aber du siehst dann halt irgendwie Kapitelmarke, zack, bumm, genau das Ding, 3:48, bist sofort da, wie geil. So, und das erhöht natürlich den Mehrwert, den man mit dem Medium bringen kann. Und deswegen sind das so Trends, von denen ich glaube, dass sie eben mittelfristig greifen werden. So, und darüber wird es dann nochmal ganz sportlich, wo Podcasts sich überall einnisten. Das bedeutet aber, dass man quasi eine etwas multimedialere Vermittlung hat und in gewisser Hinsicht kann ich mir eben einen ähnlichen Trend auch zum Beispiel in den reinen Videoformaten auch vorstellen. Ja? Und das findet ja auch statt. Es gibt jetzt seit einem Monat Kapitelmarken in YouTube. Yay! Hey. Put it in first Podcasting! Ja, also das ist, habe ich auch begrüßt. Die User Interface lässt doch ein bisschen zu wünschen übrig. Warum gibt es da keinen Button, wo ich zum nächsten Kapitel springen kann? Ich muss da irgendwie wieder mit der Maus irgendwo den Finger wieder rumwursteln. Aber egal, ist schon da, kann man unten ausklappen. Da ist dann auch die Liste, kannst du draufklicken. Alles super. Man merkt auch schon, wie es benutzt wird. Leute weisen schon drauf hin. Du kannst da auf das Kapitel klicken, spul doch vor und so. Ne? Alles schon mal da gewesen. Also insofern glaube ich, dass auch Podcasts nach wie vor so ein Innovationsmotor sind, obwohl es eigentlich so eine eingeschränkte Sache ist. Und am Ende haben wir einen Vorteil immer. Stimme ist einfach das Geilste. Also Bilder können ablenken, Bilder können manchmal hilfreich sein, sind aber oft auch wirklich vorurteilsgetränkt. Stimme ist einfach das, was am meisten Vertrauen erzeugt. Und wo wir am ehesten andocken. So, ne? Wenn man Leute vermisst, dann sagt man nicht so, ja, ich musste unbedingt mal dein Gesicht sehen, sondern man wollte einfach mal die Stimme hören. So. Und das ist schon ein Faktor, der, glaube ich, noch ein bisschen unterbewertet ist, wie viel darüber so transportiert wird. Das Bild hat uns sehr abgelenkt. Und ich glaube, ist eher derzeit, jetzt ist gerade mal so die Phase der Stimme, so die Wiederentdeckung des Klangs.
Ich danke dir für deine Zeit und dass wir heute deiner Stimme lauschen konnten. Schön, dass du dabei warst.
Ja, bitte sehr.
Das war der Podcast mit Tim Pritlove. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schickt gerne Feedback über LinkedIn. Sendet gerne Bewertungen der positivsten Art, wenn es möglich ist, auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Das hilft diesem Format, einfach noch weitere Kreise zu ziehen. Ich bin euch jetzt schon sehr, sehr dankbar für eure Zeit und hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bye, bye.